Früher sind die Tourpros nach der Runde in die Kneipe gegangen und haben einen getrunken.
Heute gehen sie ins Fitnessstudio.
So hat sich die Welt verändert.
Genau.
Da ist er endlich. Der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Möchtegern-Hacker. Für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischem Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golf-Professionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker.
Namen Flo, Grüße nach Berlin. Wie geht's dir?
Grüß dich, Steffen. Grüße nach Münster. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
Ich sag dir, mir geht's nicht gut.
Warum? Es tut alles weh wegen deinem neuen Rudergerät.
Nee, das Rudergerät ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du, musst du dir mal vorstellen, da stehe ich in meiner Abschlagbox und da macht einer einen Schlag mit seinem Driver, ein Schüler von mir, und da fliegt das Tee von ihm in mein offenes Auge rein.
Nicht dein Ernst.
Also wirklich, ich spiele jetzt 45 Jahre Golf und mir fliegt nach 45 Jahren ein Tee ins Auge. So schlimm, dass ich ins Krankenhaus fahren muss, weil ich nicht mehr richtig gucken kann. Jetzt wird das behandelt mit allem möglichen Kram und es wird besser zum Glück. Aber stell dir das mal vor.
Oh weia, ich meine, die Chance im Lotto zu gewinnen ist wahrscheinlich größer, als dieses kleine Ding abzubekommen. Aber das kann richtig übel ausgehen. Was haben Sie diagnostiziert?
Ach, da ist so ein Riss in der Hornhaut vorne drin. Das verheilt dann wieder. Aber naja, also ich habe jetzt aber auch keine Lust, irgendwie jedes Mal mit dem Stoßhelm da im Unterricht zu stehen, mit Scheibe davor. Ja, so ein Eishockeyhelm auf mit Visier davor. Nee, das lassen wir mal. Also, das ist sonst ist alles gut. Und ich freue mich wahnsinnig auf unsere heutige Folge, weil es geht ja nicht nur um Golftechnik und wie kann man denn chippen und wie spielt man den Ball aus dem Sandbunker besser an die Fahne, sondern Golf ist ja ein athletisches Spiel und wir brauchen natürlich eine gewisse Fitness, eine gute Ernährung, ein gutes Trainingsprogramm neben dem Golftraining.
Ja.
Und das wollen wir heute besprechen mit einem wunderbaren Gast, der bei uns dabei ist, ist der Olli Richter aus Aachen, der mit seiner Firma, dem Impuls-Team, sich um alles kümmert, was man wissen muss und verbessern kann, damit man sich selber zu neuen Höchstleistungen pushen kann. Und wir begrüßen dich, Olli, moin nach Aachen. Wie geht's dir? Alles in Ordnung?
Hi, Olli. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung, Flo und Steffen. Grüße nach Berlin und Münster zurück.
Vielleicht erzählst du mal, was machst du da in Aachen mit deinem Team?
Ja, ich hatte drei spannende Stationen. Ich habe im Fitness- und Gesundheitsbereich lange gearbeitet und dann habe ich nochmal im Leistungssport als Stützpunkttrainer in Köln für Judokas Judokas betreut mit den Bundestrainern, auch bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und Universiaden. Da war ich auch als Teamchef für die Studentennationalmannschaft zuständig und habe da viel gelernt, bin da viel rumgereist um die Welt und habe immer, es schätzen gelernt, dass man einen Orthopäden dabei hat, dass man einen Physiotherapeuten dabei hat, dass man Ernährungswissenschaftler dabei hat, einen Psychologen dabei hat. Und in meiner Zeit an der Hochschule habe ich immer wieder daran zurückgedacht und dachte, oh, das muss man mal alles zusammen auf die Straße bringen. Und deswegen haben wir Impuls-Team Unternehmensgruppe mit 4 GmbHs gegründet und bieten halt Behandlung an, Beratung, Bewegung und betriebliche Gesundheitsfördermaßnahmen für Unternehmen.
Also du warst dreimal bei Olympia, ne? Das ist schon eine tolle Sache, Olympische Spiele, oder?
Ja, also es ist das größte Sportereignis. Und ich hatte großes Glück, dass ich in einem super Trainerteam in Köln arbeiten durfte und halt sehr erfolgreiche Sportler, wie zum Beispiel Ole Bischoff, der halt 2008 Gold geholt hat und dann nochmal in London Silber gewonnen hat. Die Sportler, die bereiten sich halt wirklich viermal 365 Tage auf die Spiele vor. Die rechnen jeden Tag runter bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Und das ist, da wird alles untergeordnet und alle Bereiche müssen da
ein Höchstmaß an Disziplin. Ein Höchstmaß an Disziplin. Wahnsinn.
Es gibt im Sport gibt es einen Performance-Peak. Ne? Das ist so, das ist die höchste Leistungsfähigkeit des Sportlers, die natürlich so geplant werden sollte, dass der, wenn dann der Wettkampf stattfindet, dass der da in seiner Höchstform ist. Ich habe aber mal gehört, dass nur 15% der Sportler weltweit in diesem Moment, wenn es soweit ist, auf ihrem Performance Peak sind. Und das ist natürlich dann immer so eine Sache. Hast du wirklich an diesem Tag des Judoka-Halbfinal-Matches irgendwie deine Höchstform? Ne? Das ist auch so eine Sache, Olli, oder?
Ja, das sprichst du was an. Das ist natürlich diese klassische Periodisierung, die man, ich sag mal, von der Mehrjahresplanung über das Jahr geplant, dann die verschiedenen Quartale planst, du bis runter natürlich die einzelnen Tag und einzelne Trainingseinheit und überlegst immer, ist das jetzt so die Belastung richtig eingestellt und kommt das richtig hin? Dieser mentale Effekt, den darf man nicht vergessen. Und ich zitiere nochmal so einen Sportler wie Ole Bischoff, der hat halt mindestens ein Jahr vorher angefangen, sich jeden Tag zu sagen, ich bin der Beste und ich bin der Geilste und ich hole Gold in Peking. Und er hat das einfach mal durchgezogen. Und die Story dabei ist, dass sie 2012 das gleiche Finale nochmal gekämpft haben. Das ist natürlich in der Sportart wie Judo, wo sehr viele gerade bis 81 Kilo unterwegs sind, dass da zwei Athleten sich über zwei Zyklen da zweimal durchsetzten, war schon sehr, sehr großes Kino. Und da hat viel, viel zusammengepasst und war spannend, das zu sehen und zu begleiten zu dürfen.
Glaube ich.
Jetzt spielst du ja auch Golf. Jetzt ist natürlich, du hast ein Problem, bist Linkshänder, ne? Aber das macht ja nichts. Ne? Und setzt dich natürlich auch viel mit Golfspielern auseinander. Wie ist deine Erfahrung in deiner täglichen Arbeit mit Golfspielern?
Ja, ich bin aber ein ganz normaler Durchschnittshacker mit 2,7 Meter Körpergröße. Ich finde es sowieso gemein, dass man über die Körpergröße nicht ein besseres Handicap bekommt, weil es ist ja schon sehr gemein, dass ich so weit weg bin von dem Ball.
Schönes Ding. Ja, aber du kannst über die Hindernisse rüber gucken. Also du kannst dann mehr sehen als andere, ne, was da hinten so auf dich wartet.
Ja, aber ich war wirklich da mit ein paar Golfkumpels neulich auf einer Reise nochmal und die haben mich alle so fertig gemacht und abgezogen. Und dann dachte ich auch mal, ey, der steht doch echt nah am Ball dran und hier mit seinem Holz 3 das da zum Grün buxiert. Schon cool. Nein, ich habe nach meiner aktiven Judo-Zeit und anderen Zeiten habe ich 2010 angefangen, selber Golf zu spielen, mich damit zu beschäftigen, auch viel natürlich mit der Technik und bin sehr infiziert, muss ich ganz ehrlich sagen, und finde es jetzt ganz spannend, so mein Wissen als Sportwissenschaftler, als Sportlehrer, Trainer erfahren in verschiedenen Bereichen damit reinzubringen und habe natürlich an meinem eigenen Körper ein bisschen rumexperimentiert. Manchmal in so eine Sackgasse rein, aber dann versuche ich mich schnell wieder raus zu manövrieren und zu gucken und merke, dass du diese Faktoren Beweglichkeit, Koordination, Kraftfähigkeiten schon sehr, sehr spannend sind beim Golf. Und man sagt ja immer, dass irgendwie nach Stabhochsprung Golf die zweitanspruchsvollste technische Sportart ist. Und kann ich nur unterschreiben, muss ich sagen.
Da sind wir ja gleich mal so ein bisschen beim Thema, weil Steffen und ich, wir kennen das ja, wir haben ja diese unzähligen typischen Sprüche, die wir ja auch immer im Training hören. Einer dieser Klassiker, dieser Mythen, den ich ja ganz oft höre, Olli, ist ja, Golf hat nichts mit Kraft zu tun. Ne, Steffen?
Also, ja, das ist ja nur ein Schwung, ne?
Ja, aber wir hören das ja total oft und ich bin ja, Olli, wie siehst du das? Weil ich bin völlig anderer Meinung.
Also, wenn man jetzt sich gute Golfer anschaut oder jetzt da im Fernsehen auch immer wieder sieht, ist es natürlich eine Übertragung in Ketten über den Körper. Aber ich habe inzwischen in den Jahren auch gemerkt und deswegen, ich sag mal, dass das Krafttraining auch für sowohl bei den sehr guten Golfern als auch bei den mittleren Golfern oder Mannschaftsspielern hat sich ja auch extrem verändert. Also auch bei uns im Club in den letzten 8 Jahren, wo ich das mit begleitet habe, hat sich das extrem gewandelt. Und gerade diese Fähigkeiten, die Hüfte beschleunigen zu können über den Rumpf und dann die Schulterachse zu beschleunigen, die Arme und den Schläger, das ist schon eine gewisse Kopplung, wo die Muskulatur wirklich gut zusammenarbeiten muss. Und das sollte ich sinnvoll über spezifisches Krafttraining wirklich den Körper verbessern. Und dann habe ich auch, das ist, glaube ich, für viele auch Hobbygolfer viel wichtiger, wenn ich das einmal umsetzen kann und auch mal gespürt habe, habe ich auch viel konstantere Schläger. Weil es kommt ja nicht immer mehr auf die Länge an und die Clubspeed und was auch immer, sondern ja auch jetzt mal im Hobbygolfbereich über konstantere Schläge machen zu können. Und das ist, wenn die Leute immer sinnvolles Wintertraining da eine gewisse bessere Rumpfstabilität bekommen, vielleicht auch so ein bisschen bessere Drehbeweglichkeit bekommen, glaube ich, dass sie viel konstantere Schläge auf dem Platz machen können.
Mhm. Bin ich bei dir.
Absolut. Also diese Antwort, Flo, auf diese Frage mit hat ja nichts mit Kraft zu tun. Irgendwann hat mal jemand gesagt, wahre Profis schwingen nicht, sie schlagen. Ne? Irgendwie. Mhm. Also, Olli, wie sieht so ein spezifisches Training aus? Krafttraining.
Also als ersten Tipp kann ich dazu geben, also es gibt in Deutschland wirklich sehr viele gute Physiotherapeuten mit einer Zusatzausbildung Golfphysios, die also sich mehr auch mit der Materie Golfspiel beschäftigen. Und ja, ich kann auch nur raten, wenn man da trotzdem nicht so wahnsinnig ambitioniert ist, sich da seinem Physio mal vorzustellen, der auch mal checkt, wie sind meine Beweglichkeitsbereiche in meiner Rumpfrotation. Wenn man sich zum Beispiel mal auf einen Stuhl ganz nach hinten setzt, dass die Kniekehlen wirklich in der Sitzfläche da ganz drin sind oder auf so einer Bank und man versucht selber mal wirklich die Schulterachse maximal nach rechts zu drehen und maximal nach links zu drehen, das kann der Physio sich anschauen. Und Preisfrage, Flo und Steffen, in der Lendenwirbelsäule unten, die Drehbeweglichkeit, wie viel Grad sind das?
3, 4.
Steffen?
Oder liege ich völlig falsch?
Ja, also ich weiß, dass die Lendenwirbelsäule ein Scharniergelenk ist und kein Kugelgelenk, soweit ich weiß. Und die Beweglichkeit doch sehr minimiert ist in diesem Bereich.
Also die Beweglichkeit unten in der Lendenwirbelbereich pro Wirbel sind ja 5 nur, sind 1 bis 2 Grad nur. Und
ja, genau.
In den 12 Brustwirbeln darüber, da wird halt die Beweglichkeit draus generiert. Ja, und ich muss ja, ein freies Iliosakralgelenk, also eine Hüfte haben, um die Hüfte wirklich schön drehen zu können. Und ja, in dieser Übertragung dann der Kraft auf die Wirbelsäule, auf die Schulterachse, auf die Arme, das zu machen. Und das ist ganz spannend, wenn natürlich dann auch, ja, Golf macht ja älter, dass auch gerade reifere Spielerinnen und Spieler haben da manchmal eine eingeschränkte Brustwirbelsäule. Das würde ich halt zuerst mit einem Physio checken lassen und dann halt genau sehen, in welchen Bereichen sollte ich mit dem Krafttraining anfangen. Weil das ist ja eine ganze Kette. Es muss die in so Muskelschlingen muss das zusammenarbeiten. Und man neigt immer dazu, den stärksten Bereich da noch weiter zu kräftigen. Und vergisst aber da vielleicht das schwächste Kettenglied besser zu machen, damit es insgesamt besser funktioniert. Und da kann man dann schon sehr viel erstmal mit statischem Krafttraining halt machen. Also so Klassiker wie Unterarmstütz, vielleicht mit gestreckten Beinen, mit angewinkelten Beinen, Seitstütz, Rückenstützübungen oder Unterarmstütz, Rücklings. Und dann kann man anfangen, auch wie es beim Golf ist, mit leichten Bewegungen der Extremitäten, also Arme und Beine, bei den Stabi-Übungen reinzunehmen. Ganz gemein sind so labile Übungen, wo ich zum Beispiel in so einem Schlingentrainer, vielleicht habt ihr schon mal so einen gelb-schwarzen Gurt gesehen, gibt es auch von verschiedenen Firmen, wo ich dann die Füße reinlege, dann bin ich nur vielleicht auf der Schulterachse oder auf dem Ellbogen, muss gleichzeitig fürs Gleichgewicht sorgen, aber mein Rumpf muss unheimlich stabilisieren. Wenn ich das im Winter wirklich durchziehe, habe ich sehr viel Spaß in der neuen Saison. Und ganz wichtig dabei ist, dass ich auch immer das so anpasse, wie das gerade für den Sportler oder die Sportlerin gerade passt. Also da kann man manchmal im Winter vielleicht mit 30 Sekunden oder 35 Sekunden Belastung nur anfangen, aber zum Ende des Winters kann das schnell auch mal 90 Sekunden oder 100 oder sogar 120 Sekunden Belastung sein.
Ja, war jetzt auch meine Frage. Also wenn jemand, der das jetzt zum Beispiel noch nie gemacht hat, gerade im Winter, ne, das ist ja, wir sagen ja auch immer, im Winter werden die Golfer gemacht, und für so ein Home-Training, ich glaube, es gibt ganz tolle viele Sachen, wo man keine Geräte für braucht. Aber was für einen Umfang muss sich jetzt so ein Freizeitgolfspieler oder auch ein älterer Golfspieler vorstellen? Wie oft sollte er gewisse Übungen zu Hause meinetwegen in der Woche machen? Was gibt es einen Richtwert?
Also ideal wäre natürlich so ein Stabi-Training, ich sag mal, 2 bis 4 Mal pro Woche durchzuziehen. Aber ich mache mit einigen Mannschaften einmal die Woche 60 Minuten. Und da fangen wir ganz gemäßlich an. Ich versuche das auf die Gruppe genau einzustellen. Und da sind die Haltezeiten vielleicht am Anfang zwischen 30 und 40 Sekunden. Wir machen 20 Einheiten bis Ende März. Und da muss man die Belastung natürlich so steigern, dass es da nach hinten raus schon sehr spannend wird. Und auch über diese eine Einheit kann man dann schon, glaube ich, sehr viel mehr Stabilität erreichen. Und wenn man dann wieder auf dem Platz mehr in das Training, in das golfspezifische Training einsteigt, spürt man auch immer diese bessere Stabilität und kann das dann auch meistens technisch besser umsetzen, was der Golftrainer ihr dann von den Schülern haben wollt.
Es ist so schade oftmals, nicht? Golf wird ja zusammengestellt aus mehreren Teilen. Du hast eine tolle Ausrüstung, die zu dir passt. Du hast dich schön fitten lassen, alles gut, ne? Du hast so dein Spielmodus. Du weißt, welche Schläge du kannst und du kümmerst dich eigentlich um alles, aber um mit den wichtigsten Teil, deinen eigenen Körper. Um den kümmern sie sich nicht. Also da wird nicht mal, wie du sagst, eine Analyse gemacht, wie weit kann ich überhaupt drehen, wie weit ist meine Fähigkeit überhaupt in unterschiedlichen Körperteilen bestimmte Bewegungen zu machen. Das machen sie aber nicht und das wissen sie auch nicht. Und sie sind auch nicht fit genug. Ganz viele sind völlig platt nach einer 18-Loch-Runde. Und wenn du die Tourspieler siehst, die spielen sich warm, dann spielen die 18 Loch und danach gehen die nochmal 3-4 Stunden auf die Driving Range und dann gehen die nochmal ins Gym. Ne, so zum Beispiel Tiger Woods, ne? Der hat ja trainiert, Olli, wir haben das selber mal erlebt, wie ein Ochse, ne? Erzähl mal.
Ja, das war schon Wahnsinn zu sehen, wenn man das live am Turnier sieht, dann kommt er irgendwie vom Essen, macht dann eine Runde im Gym, hat dann seine Routinen auch vom Aufwärmen her, was Putten, Einschlagen auf der Range angeht. Nochmal Flüssigkeitszufuhr, Ernährung und spielt dann seine 18-Loch-Runde und hat dann, glaube ich, noch einen geschäftlichen Termin, wo er da für Zuschauer irgendwie so eine Showstunde machen muss, ist dann wieder schnell was, aber verschwindet dann wieder nochmal eine Stunde oder anderthalb im Fitnessstudio, macht Übungen. Hat man jetzt auch nachher gesehen, dass er das schon richtig gespürt hat, dass sein Körper da das irgendwie braucht für seine Stabilität, kommt dann aber nochmal zur Range raus, übt dann nochmal ein paar Schläge, die ihm nicht so gefallen haben für die nächste Runde am nächsten Tag und ja, da ist der ruckzuck, glaube ich, so ein 12, 13, 14 Stunden Tag zu Ende und ich sehe das jetzt auch häufig, habe ich ein paar Trainingspläne von auch die College Golf in Amerika spielen oder andere Mannschaftsmitglieder, das ist schon sehr stark periodisiert. Also was andere Sportarten schon sehr lange machen, hat jetzt wirklich seit gut 10, 12 Jahren auch im Golfsport Einzug gehalten.
Glaube ich. Ich meine, Steffen, guck dir Bernhard Langer an.
Ja, also ja, ich meine, Bernhard Langer war damals der Erste wahrscheinlich mit Robert Allenby, der angefangen hat mit diesem Fitnessprogramm, ne?
Ja, ich meine, er kann in dem Alter, in dem er ist, auf dem Top-Level immer noch Weltklasse-Niveau, wo er sich immer noch befindet, geht's ja nicht anders.
Nee, geht nicht anders.
Nee, ja, oder? Es ist ja, die Leute haben ja auch immer ihren Wunsch und natürlich dieses Anspruch und Wirklichkeit, das klafft ja auch immer sehr weit auseinander. Sie machen natürlich nichts, wie du auch gesagt hast, Steffen. Sie haben auch manchmal nicht die Zeit oder auch nicht den Willen, nicht die Disziplin. Vielleicht ist auch Golf so das erste Mal überhaupt Sport in ihrem Leben. Also sie kennen es nicht, weil sie andere Sportarten nicht kennengelernt haben. Und aber natürlich, wenn ich natürlich den Anspruch habe, ich möchte beweglicher werden, ich möchte ja auch gesünder dadurch natürlich, ich möchte mehr Ausdauer bekommen, mehr Schnelligkeit bekommen, ja, dann muss ich halt natürlich auch was investieren.
Das ist klar. Ja, und das ist auch immer erstaunlich, dass wenn die Leute spielen, dann spielen sie die ersten 9 super, 22 Punkte in ihrem Stableford-Turnier, ja, oder noch mehr von mir aus. Und dann ab der 13 ging nichts mehr.
Ja, bis zur 13 war alles gut.
So, genau, ne? Und, so, und dann holen sie nur noch 6 Punkte auf den zweiten 9. Dann sagen sie immer, ja, irgendwie war die Konzentration weg. Ich sage, die Kraft war weg. Olli, wie siehst du das?
Ja, die Kraft ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, man darf auch wirklich diese Range of Motion, diese Bewegungsradiusfreiheit darf man auch nicht ganz unterschätzen. Und gerade wenn man sich, also zum Beispiel ganz genau weiß ich bei Phil Mickelson, dass er auch wahnsinnig viel Yoga-Übungen macht und Stretching-Übungen. Und ich sehe das hier bei mir im Club, wenn dann auch Leute zu uns kommen, die haben dann manche Sachen, wo dann vielleicht auch mal ein Physiotherapeut nachschauen sollte in der Beweglichkeit. Aber manchmal helfen auch ganz klassische beweglichkeitsverbessernde Übungen. Und ihr könnt das als Golfpros viel besser erklären, dass ich natürlich, wenn ich mir so eine Slow-Motion-Bewegung von einem Pro angucke, von einem Profispieler, ich natürlich sehr sauber die Schulterachse drehen kann. Ich habe das Gefühl, sein Unterkörper ist in so einem riesen Betonklotz einbetoniert. Da bewegt sich nicht ein Millimeter irgendwas. Und das ist natürlich bei Amateur- und Hobbyspielern ganz anders, dass da Ausweichbewegungen anfangen, die natürlich dann eher so mit der Beweglichkeit zu tun haben. Und auch dieser Kopplungsfähigkeit, Kraftfähigkeiten dann einzusetzen bei Bewegungsradius. Und das finde ich halt ganz spannend, da auch gemeinsam mit so einem Golfpro draufzuschauen, was man jetzt bei der Marie-Louise oder vielleicht beim Helmut Dieter dann noch verbessern kann. Weil ich glaube, dass es manchmal nicht so riesige Schritte sind, aber so kleine Zahnradveränderungen dann doch ein ganz interessantes Ergebnis und dass dann vielleicht sogar auf den zweiten 9 24 Punkte dabei rumkommen können.
Ja, ja, genau. Hm. Ich finde auch, ein bisschen Selbstdisziplin, es muss ja nicht dieses Profileben sein, aber weißt du, sie gehen ja auch auf die Range und schlagen. Dann können sie auch mal im Bunker gehen, dann können sie auch mal, was ja sowieso, manche kennen ja den Übungsbunker sowieso nicht, ne? Die Bunkertrainings auf dem Platz, ne, Flo?
Ja.
So, und aber da muss man auch für seinen Körper ein bisschen was machen.
Ich finde es trotzdem, Steffen, ich find's erstaunlich. Ist so ein Zwiespalt. Also die Leute, ich glaube, den Leuten macht das Spaß. Also ich kenne das von meinen Golfreisen. Ich habe einen Kollegen von mir, der Robert, der bei mir arbeitet. Der ist ausgebildeter Fitnesstrainer. Der ist auch immer in so einer, na Mensch, wie heißt das, in dieser Pumperbox, nicht Pumperbox, sondern CrossFit-Trainer. Und der macht immer mit unseren Gruppen immer ein hervorragendes Warm-up vorm Trainingstag, also vor Golfkursen oder auf Reisen. Ja. Und die Leute sind mit totaler Begeisterung dabei.
Ja, man muss sie nur mal mitnehmen und sie müssen es mal erleben.
Ne? Genau. Sie sind mit totaler Begeisterung dabei. Natürlich lachen andere auf der Range, wenn wir dann mit 20 Mann stehen und unser Warm-up machen. Aber irgendwie fehlt dann noch so dieser Impuls, das dann auch ins eigene Privatleben ohne Trainer mit rüberzunehmen. Ne?
Ja. Aber das ist extrem wichtig. Also man muss da so selber auch für die späteren Jahre seine eigene Aufwärmroutine halt finden. Das ist natürlich auch so, das ist natürlich die aus dem Parkplatz mit der Tasche zur Eins gehen und dann vielleicht sich einmal nach rechts drehen und dann losschlagen. Aber ich glaube fest daran, dass auch in verschiedenen Spielstärken die Menschen eine individuelle, allein auch schon, um sich nicht zu verletzen. Ja, also es gibt ja schon auch einige blöde Verletzungen beim Golf und die kann ich, wenn ich da spezifisch aufgewärmt bin, schon eher mal zurückdrängen, als dass mir irgendwas da passiert. Und ich glaube, dass ich auch individuell mein besseres Golf spiele, wenn ich da so eine sinnvolle Routine habe. Und ich kenne die auch, die dann da mit rudernden Armen gegengleich nach vorne, nach hinten mit 3 Schlägern, mit 4 Schlägern auf der Range stehen und ein bisschen belächelt werden. Aber da muss jeder, glaube ich, seine individuelle gute Routine finden.
Mhm. Absolut. Kommen wir doch mal zu den Verletzungen, so ein Tennisarm, Golferarm, ne? Im Winter spielen die Leute ja auch Golf viel. Und was kann denn im Winter zusätzlich zu so einem Golfarm führen?
Ja, Ja, ist ganz spannend, wenn man das aus Leichtathletik überträgt. Die haben ja immer Probleme auch draußen mit Hallensaison und Draußensaison. Und da haben sie oft so Reizungen an dem Schienbein und übertragen jetzt für Tennisspieler und Golfer. Beim Golfern sieht man sehr häufig, dass wenn sie viel auf den Matten und harten Matten trainieren, dass dann auch so ein Tennis-Ellbogen beim Golf eine Reizung entsteht. Das kann vielerlei Gründe haben. Eine, die vor allen Dingen auch dazu gehört, ist, dass es die Außenrotationsfähigkeit, die eingeschränkt ist in der Schulter. Und wenn ich da schon eingeschränkt bin, bin ich natürlich technisch da auch, dass ich eher die Arme da zu weit vor dem Körper habe und dann nicht weit genug rumkomme. Und wenn ich dann noch mit zu aggressiv in den Boden reingehe, kann da schon bei einigen Körbchen, Bällen eine Reizung entstehen. Und da sage ich immer, da bin ich immer froh, dass ich die professionelle Osteopathie, Physiotherapie, Manualtherapie-Truppe um mich herum habe, da schnell behandeln, vielleicht auch mal mit einer kurzen Ruhezeit. Da muss man aber auch nicht monatelang Ruhe reinbringen. Aber wenn man das verschleppt, ist dann schnell mal ein Jahr weg, leider. Das ist halt wirklich blöde in dem Sinne. So eine Verletzung, Schmerzen schnell behandeln lassen, wieder schmerzfrei werden. Schauen, was kann ich da vielleicht präventiv mit vielleicht einem kleinen Theraband-Übung. Ja, Stefan hat immer noch über mich gelacht, weil ich ja mit dem roten Theraband mal auf der Range stand, um halt diese Außenrotationsbeweglichkeit zu verbessern. Aber ganz spannend ist, wenn man die Leute da mal hinsetzt und das Theraband in die Hand gibt und nach außen zieht und dann sehen sie, sie haben vielleicht eine Außenrotationsfähigkeit von 30 Grad, also wenn man von oben drauf schaut. Und dann machen sie 5, 6 Mal mit dem Theraband und dann kommen sie schon 10 oder 15 Grad weiter. Also sie haben dann schon fast 60 oder 70 Grad. Und 90 wäre schön, wenn der Unterarm so seitlich da rausstehen könnte. Sehr bewegliche Damen haben da überhaupt kein Problem. Die haben manchmal sogar 100 Grad. Aber gerade bei den Männern sehe ich das sehr häufig, dass da eine Einschränkung ist. Und das ist natürlich eine Aufschwungbewegung, der innere Arm da gar nicht so weit außen rotieren kann. Und das muss ich eigentlich vorm Golfspiel, bevor ich den Schläger in die Hand bringe, da auf meine bestmögliche Bewegungsradius bringen.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo der Umsatz von Ibuprofen und Voltaren und Diclofenac-Tabletten so groß ist wie in Deutschland auf Golfplätzen, oder?
Also, der liegt aber auch am Alter, ne? Der
Golfspieler. Ja, natürlich. Das ist ja unfassbar, wie viele Leute da sich eine Ibu, hast du mal eine Ibu übrig? Ja, hier hast du mal.
Ja.
400er, 800, ja, jetzt 800.
Und weißt du, es ist ja auch so, jetzt kommen wir mal zu, es gibt ja wirklich Typen, die haben nicht viel Sport gemacht in ihrem Leben davor und fangen nun an, Golf zu spielen, haben Händchen dafür, machen das gut und schaffen das dann nun in so einer AK-50-Mannschaft. Ja, und das ist ja ein toller sportlicher Erfolg. Dann ist man aber auch in so einem Team. Da muss man aber auch, finde ich, so ein bisschen was dafür machen, ne? Also da kannst du auch wenn du in der dritten Mannschaft spielst oder sowas, ist egal. Du bist Teil des Teams, du musst performen, du brauchst einen Score. Oder Olli, da muss man auch ein bisschen mitmachen.
Absolut. Also die Clubs, die da ein bisschen ambitionierter mitspielen in Deutschland, die machen ja da auch ein Wintertraining für die einzelnen Mannschaften, ob jetzt AK30, AK50, Clubmannschaft. Und das sollte zusammengesetzt sein. Das sollte natürlich golfspezifisches Training sein. Ich kenne also viele Clubmannschaften, die zweimal die Woche wirklich konsequent Golftraining weitermachen. Die machen aber auch mindestens einmal die Woche Krafttraining oder zwei Einheiten nach 60 Minuten. Und dann kommt noch dazu, was ich vielleicht selber für mich, ob ich jetzt laufen gehe, Ausdauertraining auf dem Crosstrainerrad, wie auch immer mache, auch da müssen diese klassischen Fähigkeiten einfach verbessert und hochgehalten werden. Und wenn ich dann, sehe ich genauso wie ihr, wenn ich da in so eine AK50 2 oder 3 dann vielleicht reinkomme, noch nie so richtig viel gemacht habe, dann wird es bei den Runden halt samstags nachmittags dann ab der 10 vielleicht manchmal sogar schon eng mit der Ausdauerfähigkeit. Und das merkt man ruckzuck, wenn ich da ein bisschen besser bin, weil es sind ja immerhin 18 Loch und über 4 Stunden und unterschätzen immer viele.
Ja, unterschätzen viele und sag mal, 17.000 Schritte ungefähr auf so einer Golfrunde, ne?
Ja.
So eine 18-Loch-Runde, 1.400 Kalorien oder sowas verbrennt man, ne?
Genau.
Also ich die Hälfte, weil ich mit dem Buggy fahre.
Noch weniger. Aber,
noch oder, weniger. Noch, oder noch
weniger. Aber es soll ein Zählspiel verboten, Chef.
Ja, das, das stimmt. Aber ja,
du bringst einen Attest mit, oder?
Ja, genau. So. Und dann finde ich auch einen ganz wichtigen und interessanten Punkt ist ja die Ernährung auch während so einer Runde.
Ja.
Ja, also da haben wir, das ist bei den Kindern und Jugendlichen, bei uns im Club speziell, wir haben über 100 Kinder bei uns, die versorgen sich dann oder ihren Durst mit Coca-Cola, Fanta und weiß der Geier was und essen nur Schokoriegel und ich finde, das ist eine Katastrophe.
Ja, jetzt muss ich mal so einen kleinen Schwenk machen zu meinem vorherigen Leben als ja, hauptamtlicher Judo-Trainer. In der Sportart Judo ist es ja besonders wenige Gewichtsklassen schwierig. Und da habe ich oft auch Nachwuchs- und ja, Jugendkader-Athleten trainiert. Und da schaut man natürlich schon, man stellt die auf die Waage, wie viel wiegen die, kann man da vielleicht ja, das Gewicht ein bisschen reduzieren, damit sie in der Gewichtsklasse optimal kämpfen können. Das ist bei den Erwachsenen natürlich dann nochmal stärker. Und dann kommt das Thema, was ich beim Wettkampftag zu mir nehmen sollte. Und da ist natürlich immer das Problem, wenn ich halt zuckerhaltige Sachen zu mir nehme. Zucker ist ein Energieträger. Klar kann ich da auch Golfspielen draus machen und das als verbrennen, aber es schießt natürlich meine Werte schnell hoch und dann auch wieder schnell runter. Deswegen sollte man da mit den zuckerhaltigen Sachen vorsichtig sein. Und man muss trotzdem auch wissen, in jeder Sportart auch beim Golfen, kann ich eigentlich so circa nur 200, 250 Milliliter pro 15 Minuten aufnehmen. Der Rest wird sofort wieder dann ausgeschieden, ob jetzt durch Atmen, Haut oder Urin, das ist, kann man dann sich aussuchen. Deswegen so als Tipp, ich war ganz oft auch Caddy bei anderen Mannschaften, habe mir das angeguckt und habe das dann auch so dann immer begleitet. Alle zwei Loch dann trinken und dann vielleicht mit so einer, ja, 500 Milliliter Flasche und da halt so knapp die Hälfte da raustrinken. Das ist ein ganz guter Rhythmus. Und es gibt da ja das Thema Doping. Ich finde auch so Anti-Doping muss man da schauen. Es gibt das Institut für Biochemie in Köln an der Sporteschule hat eine sogenannte Kölner Liste aufgelegt. Und da sind dann alle Produkte getestet, weil ob jetzt die Baumann-Zahnpasta oder andere Sachen, es gab ja immer ja, schwierige Produkte, die da ins Gerede gekommen sind. Und oft sind auch leider Fitnessprodukte verunreinigt. Also es steht dann drauf, dass es wirklich gute langkettige Kohlenhydrate sind, aber leider läuft es damit auch Medikamenten vom Band und ist halt klar verunreinigt. Und wenn man auf diese Kölner Liste draufschaut, sind inzwischen ganz viele Hersteller, die diese Probe und Analyse bezahlen, kann man sich wirklich sicher sein, dass man ein sauberes, vernünftiges Produkt hat. Und da würde ich halt klar dazu raten, dass man ein langkettiges Kohlenhydratprodukt benutzt. Und eine Anekdote vielleicht noch, einer, der ist mal Dritter bei Europameisterschaft U17 geworden, sehr erfolgreicher Athlet später auch. Und wir waren in Rumänien in der Halle und da war halt mit der sonstigen Versorgung wirklich sehr schwierig. Und so ein Wettkampftag geht mit dem Vorkämpfen um 9 Uhr los, aber das Finale war halt wirklich um 7:30. Und er hat gegen einen extrem starken Mongolen kämpfen müssen und er hat wirklich alles auseinandergerissen an dem ganzen Tag. Mir wurde Angst und Bange um meinen Athleten. Aber das Gute war, wir hatten halt dieses Kohlenhydratpulver dabei und das Getränk und er hat halt immer ganz konsequent alle Viertelstunde seine Schlucke getrunken und hat dann seinen Spiegel halt auch hochgehalten. Er hat sich, das ist so wie flüssige Nudeln, also über den Tag hat er dann quasi 5 bis 6 Teller flüssige Nudeln zu sich genommen und hatte immer wirklich einen optimalen Energielevel. Und als wir ihn nachher dann um Bronze gekämpft haben, der kam von der Matte runter und sagte zu mir, der hat sich angefasst wie Butter. Ja, weil der Junge halt auch sich nicht optimal über den ganzen Tag ernähren konnte und seine Leistungsfähigkeit extrem in den Keller gegangen ist. Und das Amateurgolfern auch so, gerade nach hinten raus, weil ich glaube, man muss so für sich auch ein paar Energieträger halt finden, die ich dann zu mir nehme, so ganz ohne dann wirklich in diesen 4-5 Stunden ist, glaube ich, nicht ganz clever.
So, alle 6 Löcher eine halbe Banane, hat mir mal irgendjemand mal erzählt. Eine an der 1, eine an der 6, eine an der 12.
Ja, es kann über die Banane sein. Viele machen ja auch mit einer Nussmischung da. Ist halt auch ein bisschen das Konzentrationsfähigkeit. Ich glaube, ob jetzt dann auch gebackenes Bananenbrot ein Stück oder
ja, gibt es auch immer
viele,
genau.
Ja, viele genau. Sachen, die, wo man so ein bisschen für sich das auch ausprobieren muss. Und dann kann man ja auch ganz cool so ein Ritual daraus machen, wenn man da bei
und ganz kleiner Tipp,
am besten genau. mit zurechtgekommen ist. Und dann hat man dann auch die rot-gelben Socken angehabt und dann kann das alles zusammen.
Ja, genau. Nein, aber kleiner Tipp dazu. Auf die Scorekarte schreiben. An den Rand. Trinken, essen, nicht vergessen, weil man vergisst es auch. Ja. Ne? Also und also ich schreibe mir das auf die Scorekarte rechts daneben und da steht an der 6 halbe Banane. Hm. Ja, und das ist doch einfacher, geht's da nicht. Aber das ist so eine Routine, die muss man sich antrainieren und aneignen und da muss man es auch durchziehen. Ist ja schade ganz, ne?
Total. Ich erlebe das auch auf den Reisen, wenn ich mit den Leuten dann wirklich den ganzen Tag zusammen bin. Und ich habe das Gefühl, dass je älter die Teilnehmer Menschen werden, desto weniger trinken sie. Ne? Also da gibt es welche, die kommen auf den ganzen Tag auf so einen halben Liter Wasser. Da gibt's ja jetzt ohne zu übertreiben. Also das ist,
da gibt es ja super schöne Untersuchungen an der Sporteschule, dass wie schnell die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, wenn der Wasserhaushalt runtergeht. Mhm. Da ist schon bei 4-5% fängt schon an, kritisch, also nicht kritisch zu werden, aber da lässt schon stark die Konzentrationsfähigkeit nach. Und deswegen ist, glaube ich, so dieses richtige Maß, dieses richtige Level zu halten beim Golf ganz wichtig. Nicht zu viel, dass man natürlich dann dauernd irgendwie eine Toilette sucht, aber das auch nicht absinken lässt. Und stimme ich dir vollkommen zu, dass eigentlich tendenziell die zu wenig trinken oder wenn sie dann trinken, sich direkt einen Liter reinschütten. Auch das ist, glaube ich, nicht so clever, aber ja, muss jeder sein Maß so finden.
Wie sieht's mit Alkohol aus, Olli? Nee, ich meine es ernst. Also es gibt ja schon.
Nach der Runde auf der Terrasse finde ich super mit dem Ausblick.
Aber so. Du hast ja viele mit dem Golfkart, wo ein Bier drin steht. Ne? Sieht man das Öfteren, oder wenn die skandinavischen Freunde mal Golf spielen bei uns, dann sieht man die ja auch, wie die öfters mal sich da. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das kann ja nicht förderlich für eine Hochleistung sein.
Also ich glaube, wenn ich halt meine beste Runde spielen will, dann, dann halt Alkohol, wenn nichts mehr mit zu tun. Und da kann ich mir nachher dann mal was gönnen, aber während der Runde kann ich mal, wenn ich so eine Fun-Runde rumklicke, mache, aber wenn ich da Mannschaft spiele oder Zählspiel oder Clubmeisterschaft, sollte ich da nicht nach neuen Löchern auf die Terrasse gehen und da alles in den Wind schießen.
Ja, ich fand das mit dem Essen, fand ich auch ganz lustig. Der Olli und ich, wir haben ja auch ein paar Golfreisen zusammen gemacht schon in unserem Leben und dann hat er immer vorher als erstes die Trainingseinheit verlassen. Weißt du, Flo? Das ist ja gegangen. Da hat er gesagt, er muss jetzt erstmal was essen. So, dann hat er sich ins Clubhaus gesetzt, hat einen Teller Nudeln gegessen. Aber da hat er sich richtig schön den Speicher vollgeknallt für die nächsten 5 Stunden, die dann da folgen. Am Anfang ging mir das ein bisschen auf den Keks. Ja, jetzt geht ja schon wieder eine Nudel essen, habe ich gedacht.
Ja, gut, aber auch 2,7 Meter groß. Ne?
Da muss ja das auch, ist, ne? Ja, und Linkshänder. Und Linkshänder. So, da ist alles in Ordnung. Aber
Du fährst auch nicht mit Leertank nach München, Steffen. Das ist immer das Problem.
Und du hast völlig recht. Es ist völlig richtig. Man muss es so machen. Da kann man besser werden und dann hält man auch länger durch.
Hat auch so nichts genutzt.
Also, um mal so ein Resümee zu schaffen, also Untersuchungen machen lassen über seinen eigenen Körper, wie weit kann man sich überhaupt drehen, was kann man machen?
Zum Golffysio draufschauen lassen, dann würde ich halt Krafttraining vielleicht auch einmal professionell planen lassen, wenn man da ein bisschen ambitionierter ist. Also ich habe, wie gesagt, vor 8 Jahren angefangen, auch Spieler, die ein bisschen ambitionierter sind, bei uns im Club halt zu betreuen. Und da war ein Spieler, der war sehr ambitioniert in der AK50 und hat halt vor 8 Jahren zum ersten Mal Langhanteltraining angefangen. Und da muss man das natürlich auch in Phasen einteilen. Man muss damit Ausdauerbelastung anfangen. Das heißt also etwas höhere Wiederholungszahlen im Bereich um 15. Aber ich muss dann auch das Gewicht so steigern, dass ich dann wettkampfnah, das kann ich dann ruhig wirklich bis 1-2 Wochen vor einem wichtigen Wettkampf, bei ihm war das zum Beispiel dann 2020 die Europameisterschaft AK50 in Frankreich, kann ich das machen, dass ich dann auch mal so ein Gewicht nehme, was ich nur 3-mal vom Boden im Kreuzheben zum Beispiel wegheben kann oder 2-mal oder 1-mal. Das sind Reize, die der Körper bekommt, um schnell kräftige Bewegungen zu machen. Und Golf ist ja schon dann in der Kopplungsfähigkeit schon eine schnell kräftige Bewegung. Und da muss ich dann sehr hohe Widerstände auch überwinden. Und der Rainer hat dann seinen bisher größten Einzelerfolg mit Bronze bei Europameisterschaft, fand ich sehr gut und hat sich wirklich da im Krafttraining sehr gesteigert. Und macht das seitdem halt sehr konsequent jeden Winter und fährt damit sehr gut.
Super Beispiel, genau. Also gut Golfphysio besuchen, Krafttraining, gute Golftechnik sowieso, gute Griffhaltung am Schläger, damit die Ellenbogen, Handgelenke, Schultern nicht falsch belastet werden. Gute Ernährung, ne, Flo?
Ja.
Wenig Alkohol während der Runde.
Nein, nee. Gar kein Alkohol während der Runde.
Ne, genau. Ja. Und in der Runde sich auch gut fit halten durch anständiges Trinken und Essen.
Ja, ganz wichtig.
Du musst mal überlegen, da fällt mir ein, nicht, wenn du beim Tennis, ne, die machen dann zwei Spiele, dann haben sie Seitenwechsel, ne? Und setzen die sich hin, dann trinken die, dann essen die, dann trinken die, dann essen die, immer nur so ein bisschen, ne? Die halten das ja dann auch hoch, ne, Olli? Oder das ist ja im Grunde nichts anderes, oder?
Ja, ich glaube, beim Golf, das über die gesamte Zeit hochzuhalten, ist ein bisschen schwierig, sondern man muss lernen, halt sich so bewusst, ich habe mal so einen Trick gehört mit dem Handschuh, dass man so den Handschuh zumacht, dann ist man quasi so in Modus, in Golfmodus, dann macht man das. Wenn man den Handschuh aufmacht, muss man sich auch mal entspannen, durchatmen, locker lassen. Also manche neigen dazu auch ja mit 120% Tonus zu versuchen, über den ganzen Platz zu gehen. Und dann ist natürlich klar, dass dann auf dem zweiten Neun die Luft sehr, sehr dünn wird. Ich glaube, beim Golf ist so diese Wechsel aus Wettkampfmodus und dann das Umsetzen und Entspannungsfähigkeit. Deswegen sind so Sachen auch wirklich Yoga, also viele Männer finden ja Yoga doof, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Ergänzung zum Golf sind das die besten,
das Übungen, super,
die ich da rausziehen kann.
Das machen die Tourspieler alle.
Das sollte man auf jeden Fall in ein Gesamtpaket mit rein überlegen.
Ich glaube, vielen Männern gefällt Yoga nicht, weil es viel zu anstrengend ist für sie.
Kann auch
sein. Nein, unter Yoga stellt sich nicht vor. Ich habe es selber ausprobiert und das ist ja brutal anstrengend.
Gibt ja zig verschiedene Arten von Yoga.
Klar.
Und das hat einfach, das ist auch wieder wie beim Golfen, wenn ein Nicht-Golfer über Golf denkt, dann hat er auch Vorurteile. Und so haben eben viele, viele Männer auch einen Vorurteil gegen Yoga. Yoga ist eine sensationelle Sache. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, wenn du siehst, der Gary Player über 80 Jahre, wie hoch der sein Bein noch schmeißen kann, sag ich mal. Fast in Kopfhöhe. Ne? Der ist topfit, der macht jeden Tag Yoga, kann man nur empfehlen. Also sind viele interessante Punkte, ne, Flo?
Total, total spannend. Und vor allen Dingen können wir nochmal zurück zu diesem Anspruch. Also viele haben ja wirklich einen Anspruch und sie wollen besser werden, einstellig werden oder wie auch immer oder teilweise auch einen Touranspruch. Aber dann muss ich auch investieren in Fitness, gesunde Ernährung, clevere Ernährung, wie es Olli gesagt hat, alle zwei Löcher was trinken, nicht zu viel auf einmal trinken. Das sind so viele Aspekte. Damit muss man mal anfangen. Nicht immer nur, ach, jetzt muss ich chippen, Eintreffwinkel muss besser werden. Nee, ich kann auch mal und muss auch mal andere Stellschrauben drehen.
Ich glaube, das in Zusammenarbeit mit euch im Golfpros, wenn da ein Athlet ist, der sich ein bisschen was mehr vorgenommen hat und da vielleicht Richtung Einstelligkeit oder Scratch oder was er sich vornimmt, da die Zusammenarbeit mit dem Physio und euch schon sehr viel mehr bringen kann. Und dann, muss man dann einfach rausarbeiten, was da vielleicht die interessantesten Stellschrauben sein könnten.
Super. Ja, dann ist der Winter geht ja noch eine Weile. Mhm. Ne? Also jetzt kommt der Februar. Ja, wenn man jetzt nicht auf Golfreise geht oder irgendwie wegfährt oder so, dann kann man ja noch was machen. Das ist ja noch nicht zu spät.
Also bis Ende März sind es noch 8 Wochen. Also wir sind jetzt gerade in Einheit 12 gewesen von 20 über den Winter. Also da ist es auf gar keinen Fall zu spät. Und man unterschätzt immer, was man da wirklich in 8 oder 10 Einheiten noch hinbekommt. Und ehrlicherweise sagen auch alle, die ich jetzt in Mannschaften bis jetzt betreut habe und auch teilweise da auch Jugendnationalspieler oder andere ambitioniertere, das müssten wir eigentlich auch über die Saison hinweg machen, weil man spürt ja in der Saison selber, dass auch diese Stabilität ein bisschen wegnimmt. Und ehrlicherweise, das haben wir, sind wir ins Risiko gegangen mit Nationalspielern auch, die machen das wirklich auch brutal in der Saison. Und das sollte man dann, ja, wenn man es ganz ambitioniert macht, auf jeden Fall auch durchziehen.
Das ist ein super Tipp zum Abschluss, finde ich, Flo, ja, ne, oder? Und ja, wir sind ja bald in Abu Dhabi beide. Und weißt du, was ich da machen werde?
Ich hole mir erstmal Terrabänder.
Nee, du holst dir die Terrabänder und ich setze mich ins Clubhaus und esse Tellernudeln. Ne? Genau. So in alter Olli-Richter-Manier. Olli, das war großartig. Vielen Dank für die vielen Informationen und guten Tipps. Und
ja, hat mir super Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wünsche euch
allzeit gutes Training. Vielen Dank, Oliver, auch von mir aus Berlin.
Ne? Und das mit diesem großen Abstand zum Ball ist nicht so schlimm für dich, Olli. Ansonsten kauf dir doch kürzere Schläger, dann bist du wieder unten oder sowas. Ne? Dann ist auch, das ist in Ordnung. Also in diesem Sinne.
In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank.
Tschüss. Olli, mach's gut. Danke. Tschüss.
So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunka und Zunka.